Der Direktor war mit einer Deutschen verheiratet und hatte ein Faible für unser Land und lud mich ein und sagte, du kriegst einen billigen Wagen, ein mieses Gehalt und eine Wohnung gestellt. Also fand ich super. Ich rüber, also Auto stimmte, ein alter, mieser Ford, aber der brachte mich am Wochenende immer nach New York, war prima. Das Gehalt war wirklich unglaublich schlecht, aber plus minus null kam ich raus. Aber die Wohnung, das war eine Zelle in seinem Trakt für erfolgreich therapierte Gewalttäter. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht Ihr Ernst. Und da sagt er, doch, ich will, dass du eine 24-7-Erfahrung machst. Und hier kannst du wirklich das machen, was wir in der qualitativen Sozialforschung nennen, teilnehmende Beobachtung.
Lieber Jens, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk.
Guten Morgen, Georgi. Ich freue mich sehr über die Einladung, die allerdings für einen Professor viel zu früh ist.
Ja, ich weiß, aber das ist halt da, wo du wirklich frisch bei deinen Gedanken bist und da freue ich mich sehr, sehr drauf, mich mit dir auszutauschen.
Sehr gerne.
Ich habe extra ja die Farbe deines neuen Buches, Pepperoni, Farbe mit an, um in die Stimmung zu kommen, weil wir heute sehr viel über Aggressionsforschung und Anwendung der positiven Aggression im Job sprechen möchten. Und als ich mich mit deiner Biografie beschäftigt habe, war ich total begeistert, weil ich noch nie mit jemandem gesprochen habe, der mit Gangstern in Philadelphia sich auseinandergesetzt hat, mehrere Monate und dabei noch im Gefängnis leben durfte, weil das deine Bleibe war. Wie kommt man dazu, Jens? Und was lernt man aus der Zeit mit Gangschlägern in Philadelphia?
Ja, ganz ehrlich, ich muss verrückt gewesen sein. Ich würde das heute nie mehr machen. Aber das war am Ende meines Studiums, Beginn meiner Berufszeit. Mein Professor sagte damals, ich habe einen Gefängnisdirektor kennengelernt aus Philadelphia, der gibt unheimlich an mit dem Erfolg seiner Behandlung von Gewalttätern aus New York, Washington, Baltimore. Also junge Männer, 18 bis 25 roundabout. Und die behandelt er so toll. Und er glaubte ihm nicht und sagte, geh mal rüber. Ich arbeitete damals für meinen Professor, guck dir das an. Und der Direktor war mit einer Deutschen verheiratet und hatte ein Faible für unser Land. Und lud mich ein und sagte, du kriegst einen billigen Wagen, ein mieses Gehalt und eine Wohnung gestellt. Also fand ich super. Ich rüber, also Auto stimmte, ein alter, mieser Ford, aber der brachte mich am Wochenende immer nach New York, war prima. Das Gehalt war wirklich unglaublich schlecht, aber plus minus null kam ich raus. Aber die Wohnung, das war eine Zelle in seinem Trakt für erfolgreich therapierte Gewalttäter. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht Ihr Ernst. Und da sagte er, doch, ich will, dass du eine 24-7-Erfahrung machst. Und hier kannst du wirklich das machen, was wir in der qualitativen Sozialforschung nennen, teilnehmende Beobachtung. Mhm. Also du bist dabei und kannst alles beobachten. Und da habe ich gesagt, ja, aber die sehen mich ja auch. Und die sehen alle sehr groß aus und die gucken auch so finster. Und dann sagt er, nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Die sind, wie gesagt, erfolgreich behandelt. Und ich habe denen gesagt, die sollen diese deutsche weiße Pygmäe in Ruhe lassen. Und das hat auch wirklich, Georgi, das hat auch wirklich funktioniert. Und was, worüber ich mich am meisten wundere, ist, dass ich nicht nach 24 Stunden schreiend weggelaufen bin, also aus Angst, sondern ich würde heute sagen, aus einer unglaublichen, neugierigen Naivität bin ich da geblieben und habe dann aber tatsächlich dort 6 Monate gewohnt, war dann Teil der Community dort und war dann der verrückte Deutsche, der sich alles anguckten. Und, Georgi, um dir nochmal das Klima deutlich zu machen, ich habe dort dann, weil ich Deutscher bin, eine Fußballmannschaft trainiert, ne? Germany Soccer, war damals noch irgendwie
excellent.
Erfolgreich.
Excellent.
Und ich habe ausschließlich dort, ich war der vierte Hilfstrainer, also das letzte, und habe nur mit den Ecken trainiert. Ja, Ecken, die ganze Woche Ecken. Und dann haben die im nächsten Sonntagsspiel, also da spielten Gefängnismannschaften untereinander, Sonntagsspiel, haben die 3 Eckentore geschossen. Ne? Und dann gehe ich montags zum Training und dann begrüßen sie mich mit den Worten, Heil Hitler, der Führer kommt. Habe ich gesagt, wie bitte? Und dann sagt mir diese Kriminellen, oh, Hitler was successful and you made a good job too. Und daraufhin habe ich dann vorgeschlagen, ob wir nicht mal Geschichtsunterricht machen sollten, weil Hitler ja brauchen wir jetzt hier nicht thematisieren. Aber das war so meine Einstiegserfahrung in die US-Justiz mit Kriminellen.
Jens, wenn du jetzt diese 6 Monate betrachtest, man kann ja sagen, es war ein Jens am Anfang und ein Jens am Ende dieser Periode. Ja, wo würdest du sagen, was hat sich bei dir verändert? Und wie würdest du damals und danach jemanden, der aggressiv zu dir war, vielleicht dem begegnen?
Erstmal hat sich was anderes noch verändert, Georgi. Bevor ich dahin fuhr, war ich ein entspannter, windsurfender Typ, der 2 Semester länger studieren musste aus Faulheit, weil einfach dann gute Winde waren. Da war ich im Sommer nicht so aktiv. Ich hatte ein Wohnmobil und war dann viel auf Sylt oder an der Nord- und Ostsee eben unterwegs. Ne? Cooles Leben, bisschen faul, hatte Kohle, ging alles. In Amerika habe ich gemerkt, meine Fresse, du kannst ja was leisten. Du kannst ja was. Die nehmen dich ja ernst. Und dort erzählte mir dann, ja, du wirst doch deinen Master auf jeden Fall abschließen, dann machst du deinen Doktor, willst du nicht weitergehen, Professor zu werden. Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Hm. Und dann bekam ich diese Idee von Ehrgeiz. Also der größte Unterschied war, vorher war ich ein fauler Hedonist. War auch schön. Und hinterher explodierte ich nach Ehrgeiz und habe dann in relativer Rekordzeit wirklich Master und Doktor gemacht und wurde dann auch schon mit 35 Professor und habe dann so richtig durchgestartet. Genau, und das war die eine Geschichte.
Aber lag das an der Kultur, Jens, nur kurz zum Verständnis, ja, ist das diese amerikanische Art, Ambitionen zu wecken und zur Performance anzutreiben?
Ja, absolut. Also da war immer diese Botschaft, you name it, we have it. Das wurde nicht immer 100% umgesetzt, aber dass ich überhaupt was benennen konnte und sie besorgten das dann. Also beispielsweise sagte ich, wenn die mich mit Heil Hitler begrüßen und ich bin kein Nazi, ne? So, dann ist das ja nicht schön, aber vielleicht wissen die Jugendlichen, die auch zum großen Teil Puerto Ricaner waren oder farbige Jugendliche waren und so weiter, mit denen ja die Nazis kurzen Prozess gemacht haben. Vielleicht sollten wir mal Geschichtsunterricht machen. Und dann bekam ich die Möglichkeit, dort in deren Gefängnisschule Geschichtsunterricht zu machen, mit deutschen Filmen, die sie mir besorgt haben aus dem Nationalsozialismus. Also richtig aufklärend. Ne? Und damit die gelockt wurden, die mit German Breakfast, also dass ich dann da immer mitveranstaltet habe. Da gab es immer ein gutes Frühstück und so weiter und so fort. Also sie gingen darauf ein. So, und ich stellte plötzlich fest, mein Gott, wenn ich was mir wünsche, auch so etwas, was, also bisher wurden meine Wünsche ignoriert, aber da formulierte ich fest, wurde das so total ernst genommen und die meinten das auch ernst mit meinen Karriereoptionen. Ja, also dieser Push war spannend. Und ich war vorher natürlich ich kam dahin und dann sagten sie mir in einem der ersten Feedbacks, weil da gab es sehr viele Rückmeldungen, nicht nur an die Kriminellen, auch an die Mitarbeiter, you are a nice guy. Das habe ich noch falsch übersetzt als attraktiver Typ, aber die meinten eben, du bist der komplett Schleim.
Zu lieb, ne? Ja.
Ja, zu lieb, Schleim und so weiter. Und dann haben sie mit mir ein Konfrontationsprogramm gemacht. Ich musste innerhalb von 10 Tagen 100 Konfrontationen machen von Gewalttätern, die sich falsch verhalten hatten. Also zum Beispiel, die unhöflich waren beim Essen oder die nicht pünktlich waren. Und die mussten die Konfrontation immer gegenzeichnen. Also Georgi, du hast dich jetzt schlecht benommen heute Morgen, wärst unpünktlich gewesen. Hatte ich gesagt, Georgi, der Unpünktlichkeit geht gar nicht, du musst dich entschuldigen, bla bla bla. Ne? So. Und wenn du nicht darauf gehört hast, wurde das noch gesteigert. Die Erklärung spare ich mir mal jetzt. Nach 30 dieser Konfrontation hatte ich Hautausschlag im Brustbereich. Das hat mich komplett gestresst. So, aber die sagten, sorry Jens, da fehlen noch 70 und wenn du die nicht zu Ende bringst, hat sich dein Job hier, ist ja zu Ende, am Ende der Woche. Also mach es. Also da wurde richtig Pressure ausgelöst und zu meiner Überraschung habe ich das bewältigt. Und danach habe ich gedacht, also wenn du das hinkriegst in einem US-Gefängnis, Gewalttäter, die alle 2 Köpfe größer sind als du und viel stärker, mit Fehlverhalten zu konfrontieren und du kommst damit durch, dann kannst du auch noch ganz andere Sachen machen.
Jens, wo fandest du, lag dein Thema, in dem du dein Harmoniebedürfnis überwinden musstest oder die Angst, sich jemandem gewalttätigen zu stellen?
Ja, also beides, ne? Ich hatte mich ja im Studium spezialisiert auf Subkulturen und mich hat auch das Thema Aggression immer interessiert. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich selber in meinem Schulleben auch Aggression erfahren habe. Also da war ich aber Opfer und nicht Täter. Und das hat mich immer interessiert, aber so in freier Wildbahn ist das schon eine andere Nummer. Und natürlich war mein Thema dort auch meine Zurückhaltung, also dieses Defensive, dieses, ach, dann stimme ich lieber zu, aus Angst auch vor dem Konflikt. Das war für mich auch ein Riesenthema. Und
Aber dann war das.
mich hat diese Zeit einfach mutiger gemacht, also mutiger. Und die sagten immer, Jens, du kannst alles fragen. Und wirst auch immer wieder ein Nein kriegen. Aber guck doch jetzt mal, denk doch mal über Wahrscheinlichkeitsrechnung nach. Wenn du 100 Sachen fragst und du kriegst 80 Mal ein Nein, hast du 20 Mal ein Ja gehört und so viele Projekte kriegst du gar nicht umgesetzt.
Okay.
Und da, ich bin seitdem ein Fan, ich nenne das das Schrotgewehrprinzip. Also ich hab ja immer Ideen. Also mein Kopf ist einfach eine unruhige Station. Und dann denke ich, oh, was könnte klappen? Und dann baller ich einfach, wie es mit so einem Schrotgewehr, gegen die Wand. Und ich weiß vorher nie, was funktioniert, was einschlägt.
Das ist cool. Du erinnerst mich mit deinem Hinweis zu der Schrottflinte oder Schrottgewehr auf deine Bezeichnung oder Definition von Teamplaying. Wenn fünf Füchse und ein Hase über das Abendessen abstimmen, Intelligenz ist, wenn der Hase bei der Abstimmung eine Schrottflinte in der Pfote hält, ja.
Absolut. Also weil man ja schon ahnt, dass dieses Team sehr harmonisch ist gegen den Hasen. Und wenn man sich eben eine Berufssituation begibt, die so eindeutig gegen einen ist, dann verliert man, egal was man tut, außer man hat noch was in der Hinterhand. Zum Beispiel, jetzt würde ich sagen, nicht ein Gewehr, ne? Sondern vielleicht die graue Eminenz oder den Hauptgeldgeber dieser Institution. Aber wenn man nichts in der Hinterhand hat, dann verliert man bei so einer Auseinandersetzung mit fünf Füchsen, wenn man selbst der Hase ist.
Und wie kommst du von, sagen wir, Aggressions- und gewalttätiger Behandlung zu Managementbehandlung? Ist das jetzt irgendwo sehr viele Parallelen festzustellen?
Nee. Also ich war ja nach meinem Studium erstmal 10 Jahre lang in einem deutschen Gefängnis tätig, habe ich ganz klein angefangen und am Ende war ich Vertreter der Direktoren. Also ich stieg dann auf und war auch lebenszeitverbeamtet und sowas alles und habe da ein bisschen Karriere gemacht und habe in der Zeit auch ein Behandlungsprogramm für Gewalttäter entwickelt, dass ich ja heute noch, ich habe ein Institut dazu, dass das noch heute praktiziert wird. Also ich war voll auf diesem Trip, wurde zu der Zeit aber eingeladen, häufiger auch zu Vorträgen und einmal übrigens von den Wirtschaftsjunioren. Und ich sollte zu irgendwie Aggression sprechen. So, das war denen egal was. Und zu der Zeit hatte ich gerade geschrieben für einen Wissenschaftsartikel so ein Psychogramm von Gewalttätern, also wie ticken die? Ne? Ich hatte 100 Gewalttäter interviewt und dann so, was zeichnet die sozusagen aus? Das sind also jugendliche, heranwachsende Gewalttäter, Schläger, also stadtbekannte Schläger, solche Typen. Hooligans, auch mal ein paar Skinheads, aber viele, die sich auch aus Langeweile oder Dummheit prügeln und deswegen ja auch erwischt werden. So, okay. Und dann habe ich gedacht, weil ich irgendwie launig war und ich glaube, es war Karneval in Köln oder so, habe ich gedacht, ach, ich nehme mal dieses Profil und setze da immer Wirtschaftsjunioren und jugendliche Führungskräfte ein und wende es nur positiv. Ne? Also schlägt einen zusammen, schreibe ich dann, er übervorteilte ihn in der Verhandlung. Weißt du, ich habe alles umgedreht. Aus rücksichtsloser Egomanie habe ich dann geschrieben, große Verantwortung für die eigene Firma, ja, aber ihm ist total egal, wie es den Mitbewerbern geht. So. Und danach wurde geklatscht und alle waren begeistert, also selten wurden wir so gut erkannt. Dann habe ich das
Cool.
aufgelöst Und damit war es das eigentlich für mich erstmal mein Ausflug in die Wirtschaft. Und dann bekam ich allerdings nach vielen Jahren einen Anruf von einem Direktor eines Wirtschaftsinstituts in Zürich, dem Gottlieb Duttweiler Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. Der hatte über mich gelesen eine fünfseitige Personal Story im Fokus. Also der Fokus hatte damals berichtet mit einem Artikel, der hieß Die Zähmung der Schläger, und hat über mein Programm berichtet und mich also extrem gut darstellen. Also die habe ich wirklich gut dastehen lassen. Also viel besser als ich bin, aber darüber will ich ja nicht klagen. Und das hat dieser Direktor gelesen und gesagt, hier kannst du nicht das, was du mit deinen Gewalttätern machst, nämlich Aggressivität reduzieren, kannst du das nicht auch umgekehrt machen, nämlich steigern. Mhm. Und ich habe erst gedacht, der ist von irgendeiner Sekte oder so. Also ich habe das gar nicht so ernst genommen. Der sagte, nein, nein, Jens, das gibt unheimlich viele hochqualifizierte Leute, die sind, wenn es hart auf hart kommt, zu nett für diese Welt und setzen ihre gute Innovation nicht durch aus Angst vor dem Widerstand. Und kannst du denen nicht einen Akro-Tritt geben in die richtige Richtung? Mhm. So, ich habe gedacht, also ich wusste nicht so viel, also ich habe mich da gewundert drüber. Aber er schickte mir dann einen wirklich hohen Scheck, also den höchsten Scheck, den ich bis dahin überhaupt bekommen hatte, ohne dass ich verhandelt hatte, mit einem Business-Class-Flugticket und lud mich nach Zürich ein. Und ich weiß nicht, ob du das Gottlieb-Duttweiler-Institut kennst. Ich kann nur empfehlen, den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern das mal zu googeln. Das ist wirklich ein tolles Institut über dem Züricher See. Also ich habe mich dort gleich sehr zu Hause gefühlt. Das ist so wie mit Elbling in Hamburg, in Blankenese. Also es ist wirklich schön. Und dort haben wir dann das Gewalttäterprogramm entwickelt, aber umgekehrt positiv. Und bevor jetzt hier irgendjemand das durcheinander bekommt, also Gewalttäter sind ganz anders wie Führungskräfte. Führungskräfte wollen, die wollen was bewegen, die wollen Arbeitsplätze schaffen, die wollen nicht Leute zusammenschlagen. Aber die Energie, die du dafür brauchst, wenn du eigentlich hinschmeißen willst, wenn du frustriert bist, wenn du die Schnauze so voll hast, weil die Leute gegen dich arbeiten. Also diese Energie, die du dann brauchst, die kommt aus demselben Topf wie auch die Destruktivität. Mhm. Also in der Psychoanalyse sagt man ja Libido und Thanatos, also die Liebesfähigkeit und die Fähigkeit, aggressiv zu agieren, ist in dir, ist in mir, ist in jedem von uns. Und die Frage ist nicht, ob wir Aggression haben, sondern ob wir mit der konstruktiv umgehen. Oder destruktiv. Mhm. Putin macht es destruktiv. Mhm. Wir haben zwischen Israel und Hamas ein destruktiv. Also wir haben sehr viel Destruktivität im Moment. Und die ist so groß, dass sie zum Teil im Moment auch unsere Kreativität ja beschneidet, weil sie Gelder bindet und die Leute so ein bisschen traurig stimmt über die derzeitige Zeit. Aber wir müssen die Destruktivität konstruktiv wenden und sagen, gerade in schwierigen Zeiten sind wir besonders gefragt, unser Business voranzutreiben.
Und für sich selbst vielleicht einzustehen. Ich glaube, manchmal, das ist, glaube ich, auch der Unterschied. Ich habe die positive Aggression von dir so aufgefasst, dass man einfach die Kraft hat, etwas durchzusetzen, um etwas Gutes zu bewirken. So, das war jetzt die positive Auslegung deines Begriffes für mich.
Ja, es geht nicht um Ellenbogen-Karrierismus oder ich bin so geldgeil, dass ich alle platt mache, meine Firma durch Arbeitsplatzabbau nach vorne bringen und dann an den höheren Provisionen sozusagen verdiene. Also diese Typen, furchtbar. Weil nicht verantwortlich für Unternehmen, Mitarbeiter und Gesellschaft. Und das ist mir eben sehr, sehr wichtig.
Liegt es auch unter anderem daran, dass man bereits in der Kindheit durch die Erziehungsmethoden gewisse Glaubenssätze bekommt, die dann einfach einen das Leben lang begleiten und einfach nicht widersprechen lassen oder sich zurückhalten lassen und keinen Konflikt eingehen. Ist das die Ursache, abgesehen vom Charakter und genetische Prädisposition?
Ja, also ich lehre ja übrigens Sozialisationstheorie an unserer Fakultät auch. Und da geht es ja um die Entwicklung der Menschen. Warum wird einer Bankräuber und ein anderer wird Banker? Also was passiert da? Und du hast völlig recht, wir bekommen ein Mindset, viele von uns, nicht alle, bekommen ein Mindset anerzogen, ich auch. Also sei höflich, lass die Leute aussprechen, stell keine zu großen Forderungen, sei nicht größenwahnsinnig, setz dir kleine Ziele, sei bescheiden, gib nicht an. Ich finde, das klingt ja auch erstmal sympathisch. Aber wenn ich Arbeitsplätze schaffen will, wenn ich im Wettbewerb stehe, ich muss nicht angeben, aber ich muss schon mein Produkt und meine Ideen proaktiv vorantreiben. Und also mir ist es lieber, einer gibt dann ein bisschen zu viel an, da kann er ja hinterher noch sagen, oh, ich habe es übertrieben, als einer gibt sich so bescheiden und wird nicht gesehen. Also ich berate ja viele Führungskräfte. Und die Hälfte sind Männer, die Hälfte sind Frauen, aber die haben alle auch dieses Thema, dass sie sozusagen ich weiß nicht, ich will das gerade kultiviert ausdrücken, aber
Zu
lassen Sie mal
nice
anders.
guys sind, wenn
Ja,
man
sind nice
deine
guys.
Geschichte.
Und die mit der großen Fresse gewinnen dann. Also
Ja.
die auch dummes Zeug machen oder die Hochstapler oder die eine tolle Performance haben, aber null Inhalte. Die gewinnen dann häufig gegen die Inhaltlichen, die sagen, ich finde das also albern, mich jetzt so in Szene zu setzen. Aber die Mischung macht es eben. Also am Anfang steht die Substanz, die Inhalte, dass man wirklich etwas zu bieten hat. Und dann kommt auch das eigene Branding, das eigene Marketing. Und wenn man das selber nicht mag, Georgi, weil man sagt, das ist mir zu angeberisch, dann muss man es delegieren.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Für mich war schon immer die Einstellung wichtig, dass die Leistung ohne Vermarktung wird auf Dauer sich nicht durchsetzen, aber auch Vermarktung ohne Leistung tendenziell auch nicht. Aber beides gehört dazu. Und das vielleicht, was du erwähnt hast, ich fand das in einer, sagen wir, äußerste Form von Jordan Peterson mal auf den Punkt gebracht. Du solltest ein Monster sein, aber lernen, diesen Monster so zu kontrollieren, dass du ihn beherrschst. Ja, und das ist vielleicht auch der Unterschied, weil man da drauf sagen kann, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als Gärtner im Krieg. Ja.
Ja, also ich persönlich favoriere, also da komme ich mit, alles gut. Ich persönlich favoriere ja immer, sei 80% ein Gutmensch, denn das bringen die sowieso alle mit. Ökologisch, gewerkschaftsfreundlich, teamorientiert, fair, win-win-orientiert, super Leute, ne? Aber ergänze das mit 20% strategischem Gespür bis und von mir aus auch Abgebrühtheit. Und weißt du, und die meisten meiner beruflichen Unternehmungen oder auch Konflikte löse ich doch mit meinen Gesprächspartnern in gesetztem Ton unter vier Augen. Auch wenn wir kontrovers sind. Aber es gibt dann eine kleine Gruppe von Leuten, die würde ich nicht mehr als 5% bezeichnen, die einem wirklich ans Leder wollen. Also es gab mal einen, der wollte mein Institut klauen, also meine Ideen wirklich klauen und so richtig eine feindliche Übernahme machen. Und mit dem brauchte ich nicht reden. Also dem haben wir so viel mit meinem Netzwerk private und juristische Sorgen gemacht, dass er dann mir geschrieben hat, dass er sich einem anderen Projekt zuwenden würde. Die
Okay.
Ratte. Ne? Und das reichte mir dann aber damit. Also es gibt so immer so Leute, die meinen es nicht gut mit dir und die finden dich, Georgi, oder mich, den Jens, so schrecklich, weil sie uns nicht abkönnen als Typen und unsere Ideen nicht abkönnen, dass die richtig massiv gegen uns, hinter unserem Rücken arbeiten. Und da reicht eben nicht für die Win-Win-Orientierung, Team-Orientierung, sondern da ist nur Sieg oder Niederlage. Und dafür bereite ich vor. Für
Und
dieses
diese,
Mindset bereite ich vor.
das Mindset, Pepperoni-Mindset, 80% positiv und 20% Biss. Das ist ja rational sehr, sehr gut nachvollziehbar. Wenn man jetzt aber von Glaubenssätzen, die in den letzten 20 Jahren einem eingebläut wurden, spricht, wie dreht man die? Wie in der Praxis? Wie kannst du so einen Biss dazu gewinnen?
Also es gibt zwei Sorten sozusagen von Führungskräften weiblicher und männlicher Art. Die einen, die wollen, aber die können das nicht. Das geht so gegen ihre Natur. Aber die wissen, sie müssen das können. Und dann sage ich, du musst es nicht können, du musst es delegieren. Wir suchen jemanden oder sonst stellst du jemanden ein, der für dich den Bullterrier macht. Da macht man dieses alte Polizei, Good Cop, Bad Cop. Und du bist der Good Cop, sozusagen. Du bist die Mama oder der Papa, der sagt, oh nein, der hat so schlimm mit dir geredet, das finde ich ganz schrecklich, obwohl du ihm den Auftrag gegeben hast dazu, so schlimm zu reden. Also du hast eine rechte Hand, die nennen wir in der Mikrosoziologie übrigens einen Leutnant, der für dich die unangenehmen Tätigkeiten macht. Mhm. Ich habe übrigens so einen auch, obwohl ich selber kann, weil ich es habe. Da kann ich mich mehr um meinen Zweitwohnsitz und das Leben auf dem Wasser und am Strand kümmern. Also das ist ganz toll, wenn man so eine rechte Hand hat. Also die es gar nicht können, sollen das machen. Und die meisten anderen haben aber so 5% Eigenmotivation zu sagen, also ein bisschen will ich schon lernen. Und dann sage ich nicht, ja, du musst deine Persönlichkeit verändern. Die kann so bleiben, wie sie ist. Sondern wir gucken uns ganz konkret eine einzige berufliche Situation an, in der du dich besser positionieren willst und musst. Mhm. Und dann überlegen wir zusammen einen Plan der Umsetzung. Also was ich mache, ist ja pragmatische Beratung. Ich sage immer, bleib so, wie du bist, aber wir optimieren das noch einen Tick. Aber da wird gar nichts groß geändert, sondern kommt ein bisschen mehr Biss dazu und vielleicht ein bisschen mehr so punktgenauer Schlag auf die Nase deines Gegenübers. Wenn du das magst, sonst überlegen wir uns was anderes. Mhm. Ja, und dann gucken wir uns ganz konkret Situationen an. So zum Beispiel, soll ich dir mal ein Beispiel dazu geben?
Sehr gerne.
Also ich hatte jetzt gerade so einen Experten, den hat eine Firma angeworben, ne? Mhm. Weil er Experte ist. Also der hält europaweit Vorträge, ist ein Experte, deswegen haben sie ihn teuer eingekauft. Nun ist er in diesem Leitungsteam und in seinem Team und die lassen ihn total gegen die Wand laufen. Egal, was er vorschlägt. Dafür war er eingeladen. Egal, was er vorschlägt, das wird ignoriert. Die gucken stoisch ihn an, als ob er, ich will nicht sagen, nicht da ist, aber es wird nichts aufgegriffen, es wird nichts umgesetzt. Es gibt keine Resonanz.
Sehr frustrierend.
Und er sagt, Jens, und dafür wechsle ich meine Firma. In der anderen haben sie mir zu Füßen gelegen, aber die war jetzt größer und lukrativer und irgendwie ein neuer Schritt. Es passiert nichts. Und dann hat er, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich verstehe das schon. Du bist jetzt der Schlaumeier, den sie da reingeholt haben. Der Superexperte, den sie geholt haben, weil alle anderen in diesem Leitungsteam zu doof sind. Mhm. Die hatten 5 bis 10 Jahre Zeit und waren so doof, dass sie dich jetzt holen müssen. Deine Beliebtheitsskala ist so -10. So, das ist das eine. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst bereits nach 2 Wochen einen klasse Vorschlag und der funktioniert. Da spiegelst du denen, dass die eigentlich noch döfer sind. Mhm. Das senkt deine Beliebtheitsskala auf -20. Du bist jetzt im Tiefkühlbereich, ja, angelangt. Und dann sagt er, ja, da bin ich jetzt. Also so gucken die mich auch an. Es ist eiskalt, die Atmosphäre. Ich sage, ja, du musst die aufwärmen. Ich sage, wie wärme ich die denn auf? Dann sage ich, du führst mit jedem ein Einzelgespräch. Dieses Leitungsteam umfasste 8 Leute, also eine überschaubare Gruppe. Mit jedem sagst du, ich bin jetzt der Neue. Das ist für mich eine sehr komische Rolle. Mir ist Ihre Expertise extrem wichtig. Bitte briefen Sie mich, damit ich ein bisschen auf die Füße komme und auch von Ihnen profitiere. Und unter uns gesprochen darf ich Ihnen eins garantieren. Sollte ich mit einer meiner Überlegungen Erfolg haben, stehen Sie und das Leitungsteam ganz hinten und ich werde im Kleingedruckten erwähnt. Das reicht mir total. Mir geht es nur um Umsetzung. Ich muss weder in der Zeitung stehen, noch hier als Held gefeiert werden. Also ich bin die neue Führungskraft, die Ihnen zuarbeitet. Das kann ich aber gut. So, das haben die dann einige Wochen, die konnten das gar nicht glauben, so ausprobiert und danach haben sie ihn in ihr Herz geschlossen und jetzt haben sie ihn ganz doll lieb. Mhm. So, das nenne ich pragmatische Beratung. Also nicht sich durchsetzen mit, ich beschimpfe die Gruppe als Versager und tausche die aus, sondern ich erkenne die Sorge, die sie haben, nämlich, dass der neue Star alleine glänzt. Und ich sage Ihnen, nein, diese Olympiamedaille, die wir holen werden, die wird nicht um meinen Hals gehängt. Wir werden 8 Exemplare holen und die hängen um eure 8 Hälse. Denn ohne euch hätte ich das nie, nie geschafft.
Also wenn man das so aufgreift, dann ist das nicht mal aggressiv. Das ist so ein verständnisvoll, empathisch, read the room before you lead it. Ja, das ist, da musst du wirklich verstehen, worum es geht und was sind die Interessen und Beweggründe einzelner Menschen hinter deren Fassaden. Weil das, was sie dir sagen, ist nicht immer das, was sie denken oder was sie fühlen und was sie wollen. Ja.
Es geht also auch nicht nur darum, dass du vielleicht durchsetzungsstärker oder positiv aggressiver werden willst, sondern bei den meisten geht es darum, dass sie sich in vermeintlich aggressiven Situationen befinden oder ich würde es mal normaler formulieren, konfliktträchtigen Situationen befinden, über die sie sich komplett unklar sind. Ich könnte noch ein weiteres Beispiel geben.
Sehr gerne.
Eine andere Frau, die ich berate, ist in ein Unternehmen eingestiegen, also die war in einem sehr konservativen, hierarchischen Unternehmen, und hatte die Nase wirklich voll. Also das Frauenbild war da auch so das moderne Bild des 19. Jahrhunderts. Ne? Also die ist da weg. Kann ich alles verstehen. Ist in diesem neuen Unternehmen, das sehr, ich will nicht sagen woke ist, aber sehr, sehr modern. So, ne?
Sehr liberal.
Hör mal zu, und das Tollste, was sie fand, die haben eine ganz offene Fehlerkultur. Und sie, das hat man ihr auch gesagt, offene Fehlerkultur, Austausch. So nach einer Woche beim zweiten Meeting sagt sie, also Leute, in einer Woche ist mir schon aufgefallen, der Bereich, das ist Katastrophe, das geht ja gar nicht. Und darüber müssen wir nachdenken. In dem Moment, die Gruppe erstarrt. Alle in der Gruppe wissen, welcher Bereich gemeint ist, nämlich der von Dr. Müller. Ne? Oder Dr. Müller, dort heißt er ja Martin. Die duzen sich ja alle, der Dr. Müller. Aber alle wissen, hier wird gerade frontal Dr. Martin angeschossen, der eigentlich unkritisierbar ist.
Das weiß in einer offenen Fehlerkultur.
Ja, in einer offenen Fehlerkultur. Das weiß aber unsere Frau gar nicht. Die weiß gar nicht, wer den Fehler gemacht hat. Die hat sich auch nicht darum gekümmert. Warum auch? Es ist ja eine offene Fehlerkultur. Wir reden ja offen. So, dann haben die sie als Nestbeschmutzerin stigmatisiert. Also die hat es richtig fett gekriegt. Und fand das jetzt ein bisschen ungerecht. Und ich habe ihr erklärt, dass eine offene Fehlerkultur ganz toll ist, solange man sie geschlossen nutzt. Also Kritik an alle da draußen. In gedämpfter Tonlage unter vier Augen. Da bewahrt mein Gegenüber das Gesicht. Also wenn sie mit Dr. Müller unter vier Augen gesprochen hätte und hat gesagt, hier ist ein Fehler. Aus meiner Sicht, haben Sie eine Idee oder können Sie es mir erklären oder wollen wir zusammen das optimieren oder was haben Sie für Ideen, wollen wir das aufgreifen oder nicht? Also wenn sie so offen unter vier Augen reingegangen wäre, das wäre auch nicht einfach, aber es wäre easier gelaufen. Mhm. Aber sie hat wirklich geglaubt, man kann im Meeting offen sprechen. Und an die jetzt, die zuhören und sagen, das geht bei uns, da muss ich... Also da freue ich mich drüber, sowas gibt es bestimmt. Aber unterschätzt nicht, wie nachtragend die Menschen sind. Mhm. Also lobe jemanden, hat er vergessen in einer Woche, kritisiere jemanden, weiß er noch in zwei Jahren. Mhm. Also das Gedächtnis der Menschen in Deutschland, aber auch in Amerika oder in anderen Ländern, die Amerikaner sind immer total geschockt über unsere Kritikkultur, für die viel zu krass. Und wenn sie dann noch Asiaten nehmen, die finden das völlig irre, was wir hier machen. Aber diese Kritik unter vier Augen, das ist das, was in Deutschland in angemessenem, höflichem Ton fragend sehr gut funktioniert. Und das würde ich auch empfehlen und glaubt nicht der offenen Fehlerkultur.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Jens, du hast ja vom Mobbing gesprochen. Es gibt ja so eine Art Mobbing auch in vielen Unternehmen, wo man immer wieder aufgezogen wird oder einfach verbal angegriffen wird und warum auch immer. Und du sprichst ja von der Abwehrrhetorik. Hast du da auch ein paar Beispiele? Weil das ist ja wirklich Deeskalation zu eigenem Vorteil. Was würdest du da empfehlen in solchen Fällen?
Ja, erstmal muss ich sagen, wenn man so ins Kreuzfeuer gekommen ist, dass die Leute schlecht über einen reden, vielleicht sogar, wenn andere drumherum stehen, es tun nur eine Person oder Einzelne, aber alle anderen stehen da drumherum, dann herrscht eine Kultur, die erlaubt, dich mies zu behandeln. Mhm. Und gegen diese Kultur hast du keine Chance alleine. als Einzelperson.
Okay.
Also wenn so etwas passiert, kann man natürlich sich erstmal Platz verschaffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel oder andere werden in einem Meeting vor versammelter Mannschaft kritisiert von einem Kollegen oder einer Kollegin, da sind ja Frauen auch nicht besser, die ich dreimal in dieser Woche schon auf dem Flur getroffen habe oder mit telefoniert habe. Die hat nichts gesagt. Aber jetzt, und für mich völlig unerwartet, versenkt die mich. Ne?
Mhm.
Die hat darüber nachgedacht, seit gestern, also 24 Stunden. Ich habe eine Reaktionszeit von 5 Sekunden. Das Ding verliere ich, oder?
Mhm.
Da hast du keine Chance. Da bist du, also so schnell funktioniert das nicht. Also du machst irgendwas Doofes dann, für das du dich hinterher vielleicht noch entschuldigen musst. Deswegen sage ich immer in solchen Fällen, und den Satz habe ich mir auf eine Karteikarte geschrieben und in meinem Portemonnaie gefaltet, also falls ich ihn mal vergesse, den sage ich, wenn ich kritisiert werde, ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen, darüber denke ich nach. Und dann nehme ich ein Blatt Papier und schreibe das so auf und die Person freut sich, dass ich das aufschreibe, weil ich ja darüber nachdenke, aber ich schreibe auf Frau Müller, das Miststück. So, weil jetzt schon eins klar ist, Frau Müller, also die kriegt von mir nicht mehr das Schwarze unter den Fingernagel. Aber ich werde danach mit Frau Müller sprechen und sagen, ich bin total offen für Kritik unter vier Augen in gedämpfter Tonlage. Man macht das nie wieder vor versammelter Mannschaft mit mir unvorbereitet. Das kann ich aber nur deswegen tun, weil Frau Müller weiß, dass ich eingebunden bin in ein Netzwerk. An unserer Fakultät, da gehört übrigens die Dekanin dazu und der Präsident und unser Wirtschaftschef und noch so ein paar andere wichtige Profs. Also wer mich anschießt, hat die auch irgendwie am Hacken. So, und das führt zu Höflichkeit. Das heißt also, wer Mobbing oder so Opfer werden vermeiden möchte, muss sich um ein Netzwerk kümmern in Zeiten, wo er es nicht braucht. Mhm. Und das Problem bei diesem Netzwerk ist, da müssen manchmal Leute rein, die wir nicht mögen.
Mhm.
Da musst du also ein bisschen schleimen. Lass uns das mal so offen jetzt so sagen. Ein bisschen Schleim, um die für sich zu gewinnen. Und wie gewinnst du Leute für dich, die du eigentlich nicht magst? Durch die Ähnlichkeitshypothese. Also du thematisierst Sachen, die ähnlich sind. Ne? Da ich von dir weiß, dass du sicherlich mit Russland eine kritische Distanz hast, würde ich dir jetzt zum Beispiel nicht um eine Gemeinsamkeit sagen, dass ich 2019 ein Buch sehr erfolgreich in Moskau veröffentlicht habe.
Hast du, ja.
Vor dem Krieg. Ja, gut. Auch noch über Aggression. Also komm, das hätte man sich auch sparen können. Also suche ich nach Gemeinsamkeiten. Und einer meiner Netzwerkleute, die ich brauchte und den ich nicht jetzt so besonders mochte, aber der wichtig war für mich in seiner Funktion und war so eine Schaltstelle, liebte italienische Opern.
Mhm.
Also gehe ich in sein Büro und sage, morgen, Sebastian, hab da so eine Sache, aber bevor du, ich war am Wochenende in der Hamburger Staatsoper, Tosca, Tyrannenmord, du saß im Sessel der vierten Reihe, ich habe geheult. Also das ist so schön. Das ist so schön. Und dann redet er, ja, also genau, und ich war in Italien und habe mir das angeguckt. Und wir unterhalten uns 20 Minuten über Oper. Also ich war jetzt wirklich bei Tosca und ich mag auch Tyrannenmord, aber ich hätte normalerweise ihm diese Geschichte nicht erzählt. Mhm. Aber ich wusste, dass er eben Opern liebt. Und so kamen wir zusammen. Und zum Schluss habe ich genau gesagt, du und ich mache da so eine Sache mit jemandem, das könnte ein bisschen zum Konflikt führen, wirst vielleicht mit einbezogen. Ist das d'accord für dich? Und dann sagt er, ja, kein Problem, mach das.
Mhm.
Weißt du, weil das Vorspiel war
Ähnlichkeit.
Zwei im Geiste, so Ähnlichkeit.
Mhm. Ja. Ne?
Da muss man nicht lügen, sondern man muss sich einfach ein bisschen Mühe geben, bei den Leuten was zu finden, was übrigens heute über die sozialen Netzwerke völlig easy ist.
Mhm. Ah, absolut, absolut. Das ist, ich glaube, die Cialdini mit Power of Influence, der hat ja diesen einen von inzwischen 7 Faktoren und Ähnlichkeit gehört einfach mit Abstand dazu, weil die Menschen mögen Menschen, die denen ähneln. Ja? Und wenn du die Berührungspunkte findest, die euch verbinden, dann verbinden sie auch euch in den anderen Dimensionen meistens. Ja.
Also auch jetzt mein Banker, ne, ruft bei mir an und erzählt mir, wie toll das ist, die Vibration ab über 300 PS. Ne? Also das war zu der Zeit, wo ich noch Porsche fuhr, im Moment nicht, aber so, wo ich fuhr. Und ich habe nach dem zweiten, habe ich mal eine Pause eingelegt. Das ist ja doch ein bisschen ein teurer Spaß auf Dauer. Aber also, dann eröffnet er so das Gespräch. Und dann habe ich gedacht, oh, wie toll, der Einzige, mit dem ich darüber reden kann. Meine Frau findet es peinlich. Meine Kollegen sagen, das ist für Männer ab einem bestimmten Alter ein Ersatz für Fähigkeiten, die ihnen abhanden gekommen ist. Ich bekomme nur Hohn und Spott. Meine Studenten beschimpfen mich als ökologisch, also Katastrophe. So, nur die Porsche-Community hält zu mir. So, und so öffnet das Gespräch. Und ich weiß schon vorher, der will mir jetzt wieder
irgendein
Investment andrehen. Aber ich lege nicht gleich auf, weil ich ihm so dankbar bin, dass er sich wirklich diese Mühe gibt mit mir. Ne? Mhm. Ja. Also, und ich weiß, dass er das utilitaristisch einsetzt, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber ich habe einen gewissen Respekt vor seiner Vorbereitung. Und so geht es anderen mit mir ja dann auch.
Genau, ich glaube, was auch sehr, sehr wirksam ist, dass die Gruppenidentität, gleiche Schule, gleiche Club, gleiche Interessen auf der Ebene der Gruppen, das funktioniert auch exzellent, wo man sagt, okay, dagegen kann ich mich auch kaum wehren, wenn er von der gleichen Schule kommt und das erwähnt und sich noch an den gleichen Professor erinnert. Ja,
ja, und auch unsere die LinkedIn-Community, über die wir beide uns ja kennengelernt haben, das sind sehr unterschiedliche Leute, aber sie sind alle eher ambitioniert, sie wollen alle ihren Job und ihr Land und das Land auch voranbringen. Die sind ja alle. Also ich bin häufig wirklich überrascht über die Substanz der Posts, ne? Mhm. Also so die Anregungen, die sind zum Teil auch die Offenheit, wie Leute reden über Sorgen, die sie haben, was sie umtreibt, wie man das lösen könnte. Aber da ist immer irgendwie auch, höre ich daraus immer so eine Liebe zu dem Land, auch wenn man viele kritisieren kann. Und der Grundidee, ich will den Laden voranbringen. Also ich will nicht hauptberuflich jammern. Nein, es gibt immer Gründe zu jammern und mal mehr und mal weniger. Also ich lebe ja schon ein paar Tage. Ja, das ist ja nicht die erste Krise, die ich erlebe persönlich. Und die kommen, die gehen. Das ist wie beim Surfen, die Wellenbewegung und die Windstärke. Aber diese Leute wollen was. Und das finde ich, deswegen bin ich da auch so gerne. Also ich finde da so viele, die ambitioniert sind. Ja, und ambitioniert. Georgi, wenn man ambitioniert ist, ist das der Einstieg in den Erfolg.
Ja, ich glaube, ohne innere Disziplin und Durchsetzung, die wird vielleicht auch, oder die werden auch von Ambitionen gespeist. Ja, das kann man absolut. Auch so energetisch.
Absolut.
Ich hatte jetzt noch bei deinen Abwehrrhetorik-Sätzen einen coolen Satz aufgegriffen, den wollte ich nur jetzt auch teilen. Ein Nein kann so schön sein wie Duft von Chanel Number 5. Ja? Und wenn jemand dich auf etwas anspricht und du einfach Nein sagen möchtest, dann sagt man, und denken Sie mal genau drüber nach, warum Nein?
Ja. Also das ist was für die unter uns mit ein bisschen Humor oder schwarzem Humor. Ich habe mich wirklich, viele von uns arbeiten ja viel, ne? Und dann kriegen sie Sachen hin. Wer viel macht, kriegt ja auch viel hin. Es missrät ja auch einiges, aber es klappt ja auch viel. So, dann kriegen die anderen das mit und sagen, da frage ich mal den Weidner. Und früher, als ich Nice Guy war, habe ich gesagt, ja, mache ich da. Oh, toll, der fragt mich, der sieht meine Expertise. Ich bewundere. So, und ich habe dann mehr mit den Kollegen verbracht, als mit meiner Familie und meinen Kindern. Und dann habe ich irgendwann begriffen, ja, warum? Weil die Säcke zu faul sind, selbst den Kram zu lösen. Und dann fand ich noch, das Beste fand ich noch, ich hatte welche damals, denen habe ich das dann erklärt, dann haben die das umgesetzt, aber nicht 100%, sodass klar war, es haut nicht ganz hin. Und dann habe ich denen gesagt, egal, ich mache das fertig, das ist ja nur noch ein bisschen. Und ich saß dann freitags bis 19 Uhr und die sind, ich weiß nicht, um 4 zum Golfen oder zum Schwimmen oder zum Grillen gegangen. Nein. Und jetzt sage ich nein und dann habe ich das begründet und dann haben die dagegen argumentiert und ich war in einem Gelaber drin, das so lange gedauert, da hätte ich es auch schon wieder machen können. Und dann habe ich mir angewöhnt zu sagen, nein und du kennst ja meine Lebenssituation im Moment auch und überleg mal genau, warum nein. Überleg das mal. Ja, und dann sind die gegangen und haben überlegt. Und dann habe ich festgestellt, je weniger man bis gar nicht ein Nein begründet, desto besser. Mhm. Also außer wenn jetzt mein Hochschulpräsident mich etwas bittet und ich sage nein, dann sage ich dem nicht, denk mal darüber nach, dann sage ich einfach, ich habe im Moment auch noch andere Sorgen, eine Demenzerkrankung in der Familie, die, ja, die kostet mich viel Zeit, da muss ich mich drum kümmern und will das auch emotional. Aber deswegen, ich schaffe das im Moment nicht. Und dann wird das auch jetzt bei mir sowieso akzeptiert.
Jens, und wenn du jetzt so viele Führungskräfte und Menschen einfach gecoacht, pragmatisch beraten hast, viele kommen aus dem Mittelstand, so aus dem klassischen Mittelstand, viele kommen aus Konzernen. Merkst du dort die Unterschiede?
Ja, also Konzern ist immer Hierarchie-Thema, ne? Also ein Konzern ist immer das große Thema Hierarchie. Ich habe ja auch 5 Jahre lang regelmäßig für Daimler auf dem Lämmerbuckel bei Stuttgart Führungskräfteseminare gemacht, um Daimler-Manager noch aggressiver zu machen. Also
im Einkauf?
Also wirklich, die waren sowieso schon gut unterwegs. Aber however, aber in Konzernen ist Hierarchie ein Thema. Also man muss dann lernen, sich in Hierarchien zu bewegen, egal welche, ob du Airbus nimmst oder Volkswagen oder egal die großen, auch in Krankenhäusern, bei Polizei und Justiz sowieso. Es gibt sehr viele, wo man sehr in Hierarchien lernen muss, weil es viele Ebenen gibt. Und ich habe für die ein Analyseinstrument, also wen das interessiert, das steht in dem ersten Pepperoni-Buch. Im Moment spreche ich ein bisschen über das zweite, das ich geschrieben habe. Aber die Personen, die das erste sich nicht kaufen wollen, die können mir auch eine Mail schicken und dann schicke ich ihnen dieses Analysewerkzeug, nennt sich die Diamantenanalyse.
Diamanten.
Mhm. Ja, ja. Die ist cool, mit der arbeite ich selber. Also da kannst du relativ leicht analysieren, wer welchen Status hat in deinem Team oder in deiner Leitungsgruppe. Mhm. Und das finde ich noch das Beste, wer in schwierigen Zeiten für dich ist. Wer gegen dich ist, selbst wenn du gut arbeitest, und wer dich im Regen stehen lässt, aber sich super nett verhält. Mhm. Also lädt dich zum Geburtstag ein, zum Kaffee, du gehst essen, du redest mit dem über ganz persönliche Dinge, aber wenn es hart auf hart kommt, lassen die dich im Regen stehen. Was die Leute besonders enttäuscht, weil sie ja dachten, das sind meine kollegialen Freunde.
Auf die man sich verlassen
kann.
Aber
das sind kollegiale Verpisser, wenn es schwierig wird.
Ja, in diesem Diamantenmodell hast du ja auch die graue Eminenz.
Und das ist, du kennst dich aber auch aus.
Am meisten unterschätzte Person im Raum oder in der Firma, weil sehr viele Entscheidungen einfach ohne die gar nicht getroffen werden dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es gibt, in meinem eigenen Institut bin ich ja selbst eigentlich nur noch im Hintergrund tätig, da bin ich selbst die graue Eminenz. Mhm. Ich liebe das. So, weil dann immer, es ist, stehen wichtige Entscheidungen an. Heute Abend haben wir zum Beispiel einen Zoom-Call mit unseren ganzen Dozenten, weil wir eine neue Geschäftsführung, neue Eventmanager einstellen und die wird da vorgestellt und so weiter. Kann ich noch mehr delegieren? Also das ist der Grund auch für diese Neustrukturierung. Aber die graue Eminenz, natürlich, wenn, also wer ist der Berater des Chefs oder der Chefin? Wer ist die Person, auf die alle hören? Bei uns zum Beispiel, an der Hochschule, gibt es einen Professor, da kann ich jetzt mal den echten Namen sagen, Professor Ansen, ein ganz herausragender Armutsforscher übrigens. Und das ist die graue Eminenz. Also, und immer wenn ich was plane, frage ich, Harald, wie denkst du darüber? Meinst du, du unterstützt das? Und wenn er sagt, ah, jetzt nein, das kannst du nicht machen, lass es, ernsthaft. Und wenn er sagt, das ist eine gute Idee, ich sage, könntest du in informellen Gesprächen vielleicht darauf hinweisen, dass das eine gute Idee ist? Und sagt er, ja, ist doch kein Ding, mache ich. Und dann schlage ich das irgendwo vor und alle stimmen zu. Mhm. Weil ich über die Bande der grauen Eminenz gespielt habe. Während, wenn ich etwas vorschlage, trauen mir die Leute im ersten Moment nicht. Die wissen ja, was ich beruflich tue und berate. Und dann trauen die mir nicht so richtig. Übrigens, ich habe auch jetzt, um mein neues Buch zu bewerben, ja, Leute gebeten, vielleicht mein Buch zu posten und mich zu loben oder so, ne? Mhm. Und ein ganz Teil hat er gesagt, nee. Ich sag, wie? Nee. Hast du nicht genug von mir profitiert? Und dann sagen die, ja, aber das muss wirklich keiner wissen. Ich bleibe dein stiller, treuer und auch wohlwollender Begleiter. Aber du wirst mich in keinem Post von dir finden.
Ja. Okay.
Und das ist ja auch nicht dumm. Es bleibt aber noch genug über. Ich werde noch die Leute jetzt genug belästigen mit LinkedIn-Posts.
Ich mache das gerne, Jens. Morgen kommt der Post mit der Empfehlung. Ich fand das Buch sehr, sehr gut. Und wozu ich stehe, stehe ich auch dazu. Und das führt mich zu der nächsten Frage. Authentisch sein?
Ja.
Viele sprechen davon, ja, dass man authentisch sein sollte. Ich habe immer gelernt, man sollte authentisch wirken und nicht authentisch sein.
Ja. Also es ist ja nicht mehr in der Ehe richtig. Also wenn ich morgens meiner Partnerin oder meinem Partner gegenüber sitze und ich denke, mein Gott, der sah auch schon mal besser aus, als ich ihn geheiratet habe, dann würde das zum Beispiel meine Frau nie sagen. Die würde sagen, es ist unglaublich, wie du dich gehalten hast. Und sie lügt. Aber das ist Liebe. Wir nennen das Lies for Love. Und ich mache das auch umgekehrt. Und im Beruf ist das auch gut. Also ich kann natürlich von jedem, mit dem ich zusammenarbeite, ihn darauf hinweisen, wo er der größte Versager oder Versagerin ist. Das sehe ich doch. Mhm. Aber ich kann mich auch auf die Punkte konzentrieren, die die Person richtig gut kann, wo die geil ist. So, und das pushen. Und das ist mein Ansatz. Also, wenn authentisch sein bedeutet, ich muss Leuten freitagnachmittags noch sagen, wo sie überall Idioten sind, dann ist das die dümmste Strategie ever. Oder die mich total unbeliebt macht. Denn das werden die auch nicht vergessen, die werden mir nicht helfen, wenn ich eine Sorge habe. Und die Sorge kommt. Keiner geht sorgenfrei durch sein Berufsleben. Keiner. Mhm.
Wenn ich jetzt nochmal die Familie aufgreife, ich habe immer ein Prinzip geprägt für mich selbst, zu Hause in der Beziehung, willst du Recht haben oder glücklich sein? Wenn ich jetzt dein Biss-Mindset aufgreife und sage, Aggression, positive Aggression zu Hause, wie geht man damit um?
Also die Financial Times hat ja sehr schön mal über mein erstes Buch geschrieben. Das war da übrigens 33 Wochen auf Platz 1 auf der Bestsellerliste der Financial Times. Okay. Also Oma, ist das jetzt Angeberei oder ist das einfach
das Fakt? Feststellung am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt.
Das ist so angeberisch. Aber die hat geschrieben, die hat das Buch ja empfohlen, und hat sie geschrieben, don't try this at home. Und das stimmt. Also wer sich zu Hause immer erfolgreich durchsetzt, schlittert auch, also wer das anwendet, was ich empfehle, im Privatleben, der soll das machen, wenn er eine Scheidung plant zum Herbst. Also dann funktioniert das. Aber nein. Also Beruf und Familie ist etwas ganz, ganz anderes. In beiden Bereichen sollte man höflich sein. Und natürlich habe auch ich im Beruf überhaupt nicht den Anspruch, mich ständig durchzusetzen. Ich habe den Anspruch, andere auch strahlen und gewinnen zu lassen. Das ist ja das, was die Leute lieben und dann auch an mir schätzen. Also ich kann ja Erfolg gönnen. Und ich fördere die auch. Ich bin ja jetzt in einer Rolle, wo ich viele Kontakte und viele Türen öffne für Leute. Mhm. Ich bin manchmal überrascht, dass die durchgehen, aber dann vergessen nochmal Bescheid zu sagen, war eigentlich nett von dir. Also das ist sozusagen die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist wirklich herzerwärmend. So, aber mir ist das egal. Ich mach das so weiter. Ich weiß ja vorher nicht, wer sich da überfreut oder nicht. Aber don't try this at home. Also jemand, der eine Partnerschaft hat, wo die Frau gerne in die Berge oder der Mann, das ist ja jetzt egal, gerne in die Berge möchte und man selbst möchte aber gerne an die Nordsee. Und ich setze mich durch Argumente oder Kniffe oder Volllabern, durch ständiges Belabern durch, dass meine Partnerin dann auch sagt, wir fahren dann immer an die See. Dann ist das ein Pyrrhus-Sieg. Das ist keine Partnerschaft. Ich habe mich durchgesetzt, das ist keine Partnerschaft. Ich könnte dann sagen, lass uns in die Berge fahren, aber an den Eibsee. Der liegt unterhalb der Zugspitze, da kann ich dann im Sommer schwimmen, wir können wandern, also wir können das zusammenbringen. Und dann sagt sie, das Meer siehst du da nicht. Ich sage, ich weiß nicht, wenn ich auf der Zugspitze stehe, vielleicht ja doch. So, also verstehst du, nein, Liebe ist auch, auch wenn du an Einrichtung denkst, also ich weiß nicht, wie meine Männerbude aussehen würde, anders als meine Wohnung jetzt, in der ich mit meiner Frau lebe, ganz bestimmt.
Das kann ich nachvollziehen. Ne?
Nicht in jedem Detail oder so, aber in anderen schon. Ich musste zum Beispiel im Arbeitszimmer, jetzt kann ich ja hier unter uns sprechen, ich gucke gerade nach rechts, weil da meine Frau gerade über den Flur geht. Da musste ich das ganze technische Equipment, was ich so cool fand, was so hier hinter stand, abbauen, weil sie sagte, es ist ja unerträglich, in dieses Zimmer zu gucken. Ich hatte hier auch mal aufgehängt Bilder von den Covern meiner Bücher. Und um nochmal ein bisschen rauszuhauen, ich habe hier 14 Bücher geschrieben, also Wissenschaftsbücher und dann so populärwissenschaftliche. Und die hingen da alle und dann hat sie gesagt, wenn das noch einen Tag länger hängt, dann lasse ich mich scheiden. Und die habe ich dann alle, weil ich ja Humor habe, in meinem Büro gehängt, was alle Kollegen jetzt in den Wahnsinn treibt. Wie kann man so ein Angeber sein, sagen sie. Und ich sage, ja, das stimmt, aber es motiviert mich total.
Das kann ich verstehen. Ja. Und Jens, wenn man jetzt die aktuellen Entwicklungen anschaut, du hast ja schon mal Vogue erwähnt und Rechtsruck, da merkt man, dass Diskussionsfähigkeit sehr, sehr schnell in einem aggressiven Verhalten endet, vor allem wenn das irgendwo in sozialen Netzen ist, wo man das zum Teil auch anonym unterwegs ist. Merkst du da den Unterschied über die letzten 20 Jahre? Du beobachtest ja die Welt mit anderen Augen.
Ja, also natürlich, weil ich glaube, die ganze sozialen Medien in den letzten 20 Jahren, wo gab es vor 20 Jahren noch gar nicht richtig. Daran will ich nicht erinnern. Wenn ich das erzähle, wie das davor, denken die alle, ich komme aus dem Reich der Toten. Ne? So lange ist das doch gefühlt her. Heute haben wir eine Zeit, die verblüffend ist, weil wir einerseits uns sehr bemühen, also das wird Wokeness bedeutet ja, dass wir aufmerksam sind gegen Stigmatisierung und Leute schlecht reden und Leute fertig machen und nicht Minderheiten diskriminieren, nicht sexistisch mit Frauen umgehen und. Das ist doch alles toll. Das können wir doch unterschreiben.
Absolut.
Es gibt jetzt die ganzen Conducts in allen Unternehmen, wie man sich zu benehmen hat. Ne? Die hat man ja nur aufgestellt, weil man sich früher schlecht benommen hat. Also das ist alles gut. Also auf der einen Seite ist eine hohe Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Und Leute, die das heute beachten, ob sie jetzt jung sind oder ältere weiße Männer sind, die werden abgesetzt. Also wenn du das machst, bist du weg. Wenn ich jetzt unangemessen spreche, habe ich ein Riesenproblem. Nicht nur an der Universität, überall. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig ist ein verbales Gemetzel in den sozialen Medien über Shitstorms und über wenn eine andere Meinung hat, ob es nun um fleischlose Ernährung geht, ob es um Politik geht, also alles wird gleich radikalisiert. Wenn die Sozialdemokratie was macht oder die Grünen, ist das gleich linker Untergang, also ganz schlimm, Entmündigung, Drama, und bald müssen wir alle unsere Ausweise abgeben und so, weil das ja Quatsch ist. Und wenn die CDU etwas sagt, dann die CDU sagt ja gar nichts mehr, dann sind sie gleich AfD, also ja. Was die CDU nicht ist. Aber man hat sich angewöhnt, über extreme Polarisierung nicht zu argumentieren, sondern zu provozieren. Das hat ja zwei Gründe. Einerseits sind die Leute erregt und wollen die Erregung loswerden und haben festgestellt, das können sie im Netz machen und gehen dabei straffrei aus. Ich kann ja selten so viele Leute beschimpfen wie dort, ohne dass ich Ärger kriege. Das können wir im Straßenverkehr so gar nicht erlauben. Aber da geht das. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite generierst du damit hohe Klickzahlen. Und das finden die Leute gut. Also ich kann nach unserem Ding einen Post absetzen, ich würde jetzt nicht sagen welchen, und habe eine Klickzahl, die ist sechsstellig. Also mache ich aber nicht, weil der wirklich so dumm wäre, dass sich viele darüber aufregen, dass das jetzt auch noch ein Professor sagt. Ne? Also wenn ich als Professor besonders dumme Sachen mache, ne? Dann generiere ich die meisten Klickzahlen.
Ja, das ist ja, weil man auch dir vertraut und dann kommt so etwas und genau. Das kann ich auch nachvollziehen. Allerdings weiß ich manchmal auch nicht, wie man damit umgeht, weil man sehr, sehr häufig mit so Moralkeule erschlagen wird. Ja, da bin ich einfach total fasziniert. Ich werde irgendwann einen Post absetzen über die Bildungsdurchlässigkeit in Deutschland, die man so richtig angreift. Und es gibt eine interessante Untersuchung, die gilt übrigens nicht nur für Deutschland, sondern für fast alle Länder, dass die Migranten aus asiatischen Ländern sich überall besser durchsetzen, obwohl sie viel schlechtere Startbedingungen haben. Ja, und in Deutschland zum Beispiel Vietnamesen, obwohl sie weniger soziales Kapital, weniger finanzielle Mittel haben und schlechter integriert sind am Anfang, einfach besser abschneiden als die Deutschen. Ja,
Also
und
Migration ist ein super Thema. Also das kannst du mit der
deswegen.
Studie belegen, da wirst du beschimpft, wenn ich beschimpft werde. Was ja, das muss ich wirklich sagen, erstaunlich selten passiert. Also meine Beispiele, die ich ja gebe, sind ja nicht gerade freundlich, ne? Biete ja auch häufig Lösungen an, aber ich kriege ja überhaupt nicht zu hören, was spinnt er sich da zusammen, sowas gibt es nicht in der Berufswelt, oder werde dann beschimpft, weil ich so pragmatisch Gegenwehr anbiete. Also es ist ja nicht nur pazifistisch, was ich da empfehle, kriege ich ganz selten so irgendwie Shitstorm. Aber wenn mich Leute beleidigen, ich habe am Anfang dann immer, gehe ich manchmal in den Diskurs, manchmal, wenn ich mit denen vernetzt bin, mache ich das aber unter vier Augen auch dort. Also ich kann dich ja auch privat anschreiben,
Klar,
sozusagen,
klar.
auf LinkedIn. Und dann sage ich, ich glaube, so will das nichts und so. Aber wenn das weitergeht, dann schreibe ich einfach, ich teile Ihre Meinung überhaupt nicht. Und beende dann damit meinen Beitrag. So, ne? Weil das mir auch zu viel Zeit frisst und dann ärgere ich mich noch. Dann greift er sozusagen meine Emotionen. Nein, ich will emotional sein bei meiner Familie und bei meinen Freunden, aber nicht bei fremden Menschen, die meine Meinung nicht teilen, was ja völlig in Ordnung ist und die mich deswegen beschimpfen, was ich doof finde, weil ich nämlich ein ganz, ganz toller Typ bin. Mich muss man nicht beschimpfen.
Man muss das nur wissen, Jens. Jens, wir haben jetzt darüber gesprochen, über Migration jetzt aus der Perspektive der Aggressionsforschung. Wir laden ja sehr, sehr viele Leute ein, die aus anderen Kulturkreisen
Ja.
kommen, wo auch, sagen wir, körperliche Auseinandersetzung häufig ein Teil der Diskussionskultur ist. Jetzt treffen Sie auf die Menschen, die letzten Jahrzehnte auf eine Deeskalation trainiert wurden. Wie schätzt du das ein?
Ja, das
Wie?
ist auch ein Thema, ich bin dir total undankbar, dass du das ansprichst. Und ich werde darauf nur sehr kryptisch antworten. Was du beschreibst, stimmt. Das führt zu kulturellen Auseinandersetzungen. Es gibt auch eine Theorie dazu, die heißt Kulturkonflikttheorie.
Okay.
Und ich habe ja ein Institut, das Deutsche Institut für konfrontative Pädagogik und Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainings. Also länger ging der Titel jetzt nicht. Da behandeln wir im Auftrag von, trainieren wir im Auftrag von Jugendämtern, im Auftrag von Richtern, im Auftrag von Schulen, Menschen, die sich, also in der Regel sind das ja Menschen zwischen 15 und 25, die sich zu aggressiv benehmen oder beleidigen oder Lehrerin als FOTZE beschimpfen oder. Die trainieren wir höflicher, sich zu verhalten. Und wir haben auch für unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Trainingsprogramme zugeschnitten. Zum Beispiel für bestimmte Kulturen ist der Ehrbegriff ein ganz viel bedeutender als für die Kartoffeln, ne? Also für die deutschen Schläger, sagen wir mal. So mit Ehre ist nicht so ihr Ding. Aber für andere ist das ein ganz zentraler Begriff, der auch als Rechtfertigungsstrategie für Körperverletzungen genutzt wird. So. Es ist aber so, wenn ich das jetzt zum Beispiel im Hörsaal vorstelle, was ich nicht tue, obwohl das in der Realität existiert und es auch funktioniert, werde ich kritisiert wegen der Stigmatisierung bestimmter anderer kultureller Gruppen, weil wir für die spezielle Programme angeboten haben. Mein Hinweis, dass 80% unserer Klienten Deutsche sind, ne, wird da nicht so gelten gelassen. Aber grundsätzlich gilt, wenn du mitkriegst, dass spezielle Kulturen auf spezielle Aggressivitätsauslöser besonders anspringen, ist es total fahrlässig, das zu ignorieren. So.
Vor allem,
Auch
wenn
Leute, die
du.
zum Beispiel Kleidung von Frauen total falsch interpretieren und daraus auch wirklich Schlüsse ziehen, wo du denkst, du bist im vorletzten Jahrhundert. So, und da hilft es nichts. Also ich bin ja der Erfinder der konfrontativen Pädagogik, zu sagen, ich glaube, es wäre netter, wenn du mal die Frauen höflicher behandelst, sondern man muss sie wirklich ins Kreuzfeuer der Kritik nehmen und sagen, also wenn du hier ein Bein auf die Erde kriegen willst und du hörst nicht damit auf, 50% unserer Bevölkerung abwertend zu behandeln, dann kriegen wir hier richtig Ärger mit dir. Und du mit uns vor allem.
Mich überrascht das, weil wenn du jetzt Diversity wirklich leben möchtest, musst du auch divers handeln, ja, und nicht alle gleich machen. Und dann
Ja,
stempelt man das als Stigmatisierung sofort ab, wenn du dich auf die Kulturkreise einlässt, ja.
genau. Das war Ende November, da habe ich über diese Programme gerade gesprochen, bei uns im Hörsaal, 2 Semester, wirklich tolle junge Leute. Und ich musste nur erklären, warum wir diese 2 speziellen Kulturprogramme angeboten haben. Ich konnte aber nicht erklären, was wir da tun, sondern dass das unmöglich sei. So, und da, also, da trifft vielleicht die Notwendigkeit eines vielfältigen Angebotes auf den anderen Gedanken der Wokeness, nämlich achtsam zu reden und nicht so tun, als ob bestimmte Kulturen oder Gruppen besonders aggressiv sind. Das sind sie ja nicht. Also es gibt unterschiedliche Formen, wie man sich aggressiv ausdrückt. Aber Aggression ist ein ubiquitäres Phänomen. Gibt es überall, in jeder Generation, in jedem Geschlecht, in jeder Altersklasse. Nur die Qualität und Quantität, die unterscheidet sich. Aber es gibt auch in jeder Kultur, auch in den asiatischen, die ja immer so sehr zurückhaltend gelten, gibt es unglaubliche Formen unglaublich brutaler, organisierter Kriminalität und Schlägern. Also da brauchen wir uns alle keine Illusionen machen.
Das verstehe ich. Und wenn du jetzt sagst, aggressive gibt es überall, wenn man jetzt die genetische Prädisposition anschaut und sagt, okay, es gibt ja diese Big Five Modelle, die auch die Verträglichkeit zeigen, dass Männer tendenziell durchsetzungsstärker sind als Frauen, das hilft ihnen natürlich auch im Job.
Ja, und die These teile ich nicht. Also unbedingt. Also ich glaube, dass Frauen jetzt zum Teil noch geschlechtsspezifisch netter sozialisiert, also netter, so sei nett und ja. Wenn eine Frau auf den Tisch haut, sagt man dann nicht, die setzt sich durch, sondern die ist hysterisch. Also da gibt es ja immer noch man nennt das Frauenaggressivitätsfalle, dass das, was Frauen machen im Thema Durchsetzungsthema, negativ konnotiert wird, während es bei Männern als toller Hecht dargestellt wird. Das wird sich in dem Moment innerhalb von wenigen Wochen ändern, wo Frauen in der gleichen Anzahl Führungspositionen haben wie Männer. Denn das ist die Definitionsgewalt der Männer, die Frauen in diese Rolle drückt. Wenn ich jetzt mal so soziologisch argumentieren darf. Aber Frauen können sich genauso durchsetzen, die tun das anders. Also die machen es ein bisschen weniger offensichtlich häufig, die machen es ein bisschen strategisch schlau, wobei ich natürlich jetzt auch immer mit den Frauen sowieso zu tun habe, die bereits im Aufstieg begriffen sind oder sich oben bewegen. Aber ich erkenne da keine Unterschiede. Die reden zum Teil irgendwie netter. Und dann aber auch wieder nicht. Ich muss dir wirklich sagen, dass ja, in der Sozialisation mag da etwas sein. Und wenn wir Menschen 20 Jahre einreden, wenn du nicht nett, höflich und unterwürfig wenn du das nicht bist, bist du ein schlechter Mensch. Dann prägt dich das. Und es ist viel kraftvoller. Du brauchst viel mehr Kraft, um aus dieser Unterwürfigkeitsnummer herauszukommen. Aber die nicht so groß geworden sind, und das sind auch viele junge Frauen, die nicht mehr so groß werden, die sehen das ganz anders und fordern auch ganz anders und sind zu Recht auch empört über die jetzt Thema unterschiedliche Bezahlungen oder dass sich Männerclubs zusammen, Männerbünde entstehen, um die Frau rauszuhalten, um sie als Konkurrentin nicht wachsen zu lassen. Aber dafür gibt es Frauennetzwerke. Ich selbst bin ja in einem lange Zeit, also auch beratend tätig gewesen, beim Club Europäischer Unternehmerinnen. Die Zuhörerinnen können ja da mal auf die Teilnehmer, also wer da Mitglied ist, gucken. Da wird dir als Mann Angst und Bange. Da sage ich mir, also wenn ich etwas auf jeden Fall nicht vorhabe in meinem Leben, mich mit diesem Club anzulegen, dann bin ich verbrannt.
Nee, ich meinte jetzt, Jens, den Punkt kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil im Schnitt sind wir aus sowohl Männer wie Frauen sehr, sehr ähnlich. Mir ging es um die extremen Ausprägungen auf diese gaussische Normalverteilung. Und da sind die Männer Tendenz, wenn man jetzt 100 aggressivste Menschen nimmt, dann werden davon 90% vielleicht aggressivste, sozusagen sie, da werden davon die Männer sein, deswegen sind auch die Gefängnisse.
Ja, also
Das war jetzt meine
das ist
Botschaft.
95% sogar, da hast du völlig
Ja.
recht. Also bei Gewalttätern, also Menschen, die andere misshandeln, dazu zählen übrigens auch Frauenschläger, die wir ja auch behandeln im Rahmen unseres Instituts, das ist völlig männlich geprägt. Also hätte ich jetzt ein Programm entwickelt zur Behandlung aggressiver Frauen, wäre ich arbeitslos. Da gibt's viel zu
Zu
wenige.
wenig.
Und wenn Frauen Gewalt machen, sind das häufig Taten im Kontext langer, extrem schwieriger Beziehungen, dass sie ihren Mann töten oder ihr Kind töten aber dass eine Frau so aus Jux und Dollerei, ich mache einen Banküberfall und dabei breche ich noch einem das Nasenbein oder ich gehe mal heute spazieren und schlage Leute. Also das gibt es
Aber es
Im
ist äußerst
Speckgürtel von
selten.
Hamburg gab es mal eine Gruppe, die nannte sich die Killerflittchen, diese Mädchengang. Und die war so, also ungewöhnlich, dass sogar aus Japan Journalisten kamen, um mit mir Interviews über diese Killerflittchen zu machen. Die waren nicht stark, aber die hatten alle so Springerstiefel an mit Metallkappen, gingen dann auf Männer zu, die sie als Machos empfanden. Ne? So breitbeinige, große Klappe und so weiter, gingen hin, sagten Hallo, traten ihm ins Schienbein, erst ins linke, dann ins rechte, dann knickten die zusammen und dann traten sie die komplett zusammen. Immer dieselbe Strategie und wurden dann allerdings auch festgenommen, weil sie immer im Speckgürtel von Hamburg unterwegs waren. Und wir haben die dann auch zur Behandlung hinterherbekommen. Und das war so ungewöhnlich, dass dann wirklich reihenweise Fernsehteams darüber berichten wollten. So, aber das ist die totale Ausnahme.
Jens, man spürt bei dir auch sehr, sehr viel Optimismus. Deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, dass du nicht nur über Peperoni-Strategien und Aggressionsforschung geschrieben hast, sondern hast du dich auch mit dem Thema Optimismus beschäftigt. Wie kommst du jetzt auf Optimismus? Und das ist ja wirklich ein Rezept, erfolgreicher im Leben und vielleicht glücklicher zu sein. Ja.
Ja, also ich bin gefragt worden, ob ich Mitglied im Wirtschaftsclub der Optimisten werden möchte, also im Vorstand des Wirtschaftsclubs der Optimisten. Da war ein Professor gegangen, weil er beruflich das nicht mehr schaffte, und suchten einen anderen Professor sozusagen, ist ja Wirtschaftsclub, aber irgendwie so ein Professor fanden sie gut, haben sie mich gefragt. Und dieser Club, wir treffen uns zweimal zu großen Events in Hamburg im Jahr. Dieser Club hat viele Mitglieder aus Wirtschaft und Politik und so weiter. Und die müssen immer, also selbst wenn sie insolvenzbedroht sind und wenn sie da hinkommen, gut drauf sein. Weil ist ja Club der Optimisten. Also das prägt das Mindset der Leute. Also diese Grundlage. Und er wurde gegründet vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 20 oder so. Da hatten wir auch schon mal so eine unglaublich jammernde Phase in Deutschland. Also Lamoyanz, die deutsche Lamoyanz. So, alles schrecklich und so weiter. Schrecklich auf hohem Niveau. Und da haben die aus Protest diesen Optimismus-Club gegründet und der hält immer noch. Und da sind auch viele große Unternehmen vertreten. Und wir versuchen wirklich die ganzen Problemlagen, wir versuchen die Chancen zu sehen. Also Hermann Scherer hat mal dieses schöne Buch geschrieben über Chancensucher. Und genau das, was er da beschreibt, das findet auch statt. Also wir suchen die Chancen zu sehen, das Glas ist halb voll und wenn es nur ein Viertel voll ist, reicht es noch für einen tiefen Schluck aus der Pulle, den wir dann als, wie soll ich sagen, Obelix-Trank nehmen, um uns zu stärken. Also aufgeben, das ist die Botschaft, selbst nach der Niederlage ist nicht erlaubt, da machen wir was Neues. Und dieses Mindset, also das ziehe ich mir zweimal im Jahr rein. Einmal verleihen wir immer einen Preis. An jemanden, einen Optimismuspreis, also jetzt hat das Peter Maffay bekommen, also immer so Leute, die ein bisschen bekannter sind und eine Stiftung haben, wo das in was Soziales geht. Oder Lang Lang hat das mal bekommen, der Pianist, der kam auch ins Spiel, erstaunlicherweise, weil eben dort ein CEO war von einem Unternehmen, das Lang Lang gesponsert hatte über Werbung und dann, sonst kriegt man den auch nicht nach Hause.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. und so weiter. Also ein toller Tor. Und wenn hier Leute sind und zuhören und sie sollen sich bitte mal die Mitgliederliste angucken, und wenn sie da, die ist ja veröffentlicht, und wenn sie das sehen und sagen, da passe ich so ungefähr rein, sollen sie herzlich gerne sich melden und einen Antrag stellen. Also es ist ein Garant für gute Laune. Und diese Leute haben alle die Grundeinstellung, dass sie sagen, ja, wir leben und arbeiten lange genug, wir wissen, es gibt Misserfolge, aber Misserfolge sind für uns temporär. Mhm. Und wenn etwas misslingt, Georgio, das musst du dir jetzt merken, wäre das ohne uns noch viel früher schiefgegangen. Also jetzt sozusagen, dass du einen Misserfolg hast und danach ein halbes Jahr dich ins Bett legst und heulst, das ist ja Energieverschwendung. Nein, also Erfolg ist mein Verdienst, Misserfolg ist der Verdienst der anderen. Das ist eine kognitive Lüge, die dir aber gute Laune bereitet. Denn wenn man immer zu Hause jeden Abend vorm Einschlafen sich sagt, das ist meine Schuld, dass wir da es vergeigt haben, selbst wenn es meine Schuld ist, ist das eine richtige, wie soll ich sagen, vergangenheitsorientierte Analyse. Aber es saugt so viel Kraft für die ich brauche, um da jetzt aus diesem Loch wieder rauszukommen. Deswegen diese andere Grundhaltung. Und man fokussiert sich vielleicht noch, wenn ich das so sagen darf, wir alle in diesem Club immer auf die kleinen nächsten Schritte und haben aber das Große vor Auge. Mhm. Und dann gibt es eine Regel, die wir auch alle beherzigen. Und die heißt, wir führen ein Unternehmen immer optimistisch mit pessimistischer Begleitung. Also ich zum Beispiel, mein Institut führe ich sehr optimistisch. Meine Geschäftsführerin, also vor allem die jetzt für Finanzen tätig ist, dann sage ich, wir müssen das und das machen. Dann sagt sie, jetzt, das ist keine gute Idee. Ich glaube, du siehst die Quartalszahlung ans Finanzamt nicht ganz. Das investieren wir im Moment nicht, dann haben wir ein Problem. Also ich würde das sofort raushauen und sagen, ach, das wird schon gut gehen. Was natürlich naiv ist. Und sie bremst mich aus. Also optimistische Führung, Ideen generieren, aber unter Begleitung von Controllern oder humorlosen Wirtschaftsleuten. Das ist top.
Eine stärkenorientierte Führung. Ja.
Wenn du es umgekehrt machst, du lässt die Pessimisten und Controller führen, dann ist es so, dass die immer die 100%-Lösung suchen und so viel Bedenkenträgerei haben, dass wir das Projekt nicht im April beginnen, sondern im Mai 2026.
Jens, Unternehmer kommen vom Unternehmen, nicht von Unterlassen.
So ist es.
Deswegen.
Mein Reden.
Jens, vielen herzlichen Dank. Wir stellen zu Abschluss jenes Gespräches immer drei Fragen. Da würde ich gerne dich spontan auch da hinanführen. Und die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat? Egal also, welches.
Spontan. Es gibt viele tolle Bücher, aber spontan. Ich fand Goethes Faust sehr gut, weil dort alle Lebensfragen beantwortet werden. Und für meinen Themenbereich Power von Green.
Okay.
Weil der alles dort die wichtigsten Grundregeln auch zusammenfasst und dann unglaublich umfassend historisch herleitet. Ja, das ist mal was Anspruchsvolles. Ansonsten neige ich aber auch wirklich zu dummer Literatur.
Ja. Toll. Jens, was würdest du mit all deiner Erfahrung heute deinem 20-jährigen Jens empfehlen, wenn du die Chance hättest, ihm noch einen Ratschlag zu geben?
Ja, glaub an dich, hab einen langen Atem und lass den Genuss nicht zu kurz kommen.
Gut. Und die letzte, zugegebenermaßen die schwierigste Frage, was ist der Sinn des Lebens für dich?
Die Bedeutungslosigkeit der eigenen Existenz zu erkennen. Also das, es ist natürlich, ich möchte mehr Gutes als Schlechtes schaffen und ich möchte auch Menschen nicht schädigen. Ich möchte gesetzestreu sein und nicht betrügen. Aber so insgesamt der Sinn des Lebens, also es ist gut, wenn man die eigene Bedeutungslosigkeit erkennt. Selbst die berühmtesten Menschen von vor 200 Jahren sind fast alle komplett weg. Also, und ich habe das auch erlebt, wenn ich jetzt irgendwo wechsle, wo ich vorher bedeutend war, nach 4 Wochen kannte mich kein Mensch mehr, weil die Karawane zieht weiter. Und da muss man nicht traurig sein. Also die erinnern sich an mich, aber komplett bedeutungslos. und das zu erkennen und zu sagen, ja, Für meine Familie bleibe ich bedeutend, für meine Freunde bleibe ich bedeutend, aber sonst bist du komplett, da kannst du strampeln, was du willst, bedeutungslos. Und das macht dich auch frei.
Ja, es macht demütig und vielleicht noch optimistischer fürs Leben, das da übrig bleibt. Ich danke dir herzlich, Jens. Das war ein wunderbares Gespräch mit einer sehr optimistischen Note zum Schluss. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank für dein Vertrauen und dass du mir überhaupt die Gelegenheit gegeben hast. Freut mich natürlich.
Danke. Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.